Und gerade heute steht in meiner Bibel, in meinem täglichen Bibelvers, was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Was aber der Geist will, bringt Leben und Frieden. Wenn wir dieses Lied singen und sagen, ich werde ihm dienen, in diesem Geist, dann führt das zu Leben und Frieden. Und erst recht, wenn wir dann bei ihm sind, haben wir Leben in Ewigkeit und Frieden in Ewigkeit. Wow, herzlichen Dank, Marianne und das Team, für diese schöne Zeit in der Gegenwart Gottes. Letzten Sonntag habe ich euch diese Fragen gestellt zur Predigt oder mit auf den Weg gegeben, mit in die Predigt gegeben, um während der Predigt oder auch nachher darüber nachzudenken, wo stehe ich bei dem, was da gesagt wird, was sind so Konsequenzen, die für mich da daherkommen und wie erlebe ich das Ganze. Und am Schluss der Predigt ist dann Martin noch aufgestanden und hat erzählt von diesem Forum Glaube und Gesellschaft, das er da in Fribourg besucht hatte. Und an diesem Anlass ging es ja um die Auferstehung von Jesus. Diese Wirklichkeit und diese Wirksamkeit, die da bis heute umstritten ist oder ja, überhaupt. Und dann habe ich im IDEA-Magazin gelesen, das dann diese Woche herausgekommen ist. Die haben darüber berichtet. Und ich konnte darin dann wirklich auch sehen, was Martin schon gesagt hatte. Man könnte meinen, ich wäre an diesem Forum gewesen, aufgrund der Predigt, die ich gehalten habe. So sehr hat das übereingestimmt. Aber ich war nicht dort, weil ich ja über diese Neuheit des Lebens gesprochen habe letztes Mal. Dieses Mal werden wir uns über die Neuheit des Geistes Gedanken machen. Und in einem Unterartikel dort im IDEA, dort wurde der britische Theologe Alistair McGrath zitiert. Der hat auch ein Referat dort gehalten und er hat dort über die Bedeutung der Kirchen gesprochen, die zwar lehren, erstens, dass es einen Gott gibt, dass Jesus Mensch wurde und was damit alles zusammenhing und auch, was die Bibel alles darüber sagt. Das hat er so gesagt. Aber er sagte, ein dritter Schritt wird oft nicht gepredigt oder gesagt. Und dieser Punkt hat er dann in einer Frage formuliert und die stelle ich euch jetzt auch. Wenn das wahr ist, und das war damals auf diese Auferstehung von Jesus bezogen, wenn das wahr ist, was für einen Unterschied macht das für mich ganz praktisch? Und diese Frage, die möchte ich heute auch mitgeben. Wenn das wahr ist, was ihr heute hört oder was wir miteinander lesen oder was wir schon gesungen haben, was bedeutet das für deinen Alltag? Hat das Konsequenzen? Braucht es eine Veränderung? Oder wie auch immer? Wir leben ja in einem Umfeld, wir leben alle in einem Alltag. Wir haben mit Menschen zu tun, mit Situationen, die ganz unterschiedlich sind zu dem, was wir hier erleben, in diesem geschützten Raum. Barbara an ihrer Schule, sie hatten diese Woche das Thema Weltreligionen. Das gehört zum Lehrplan vom Kanton Zürich oder vielleicht auch von der Schweiz, weiß es nicht. Und dort haben sie miteinander so besprochen in der Klasse, wer ist was, wer glaubt was, was für Werte vertreten ich mit meiner Religion. Und das war sehr interessant. Dass wir leben ja in einer multikulturellen und auch multireligiösen Gesellschaft. Da gibt es eben Christen, Muslime, Hindus, auch solche, die nichts glauben, nicht wahr? Da haben sie auch ja einiges gesagt. Und dann habe ich mir dann so gesagt, ja, an was macht man dann fest, dass man Christ ist? Oder andersrum gesagt, an was machen andere das fest oder die Allgemeinheit fest, das ist jetzt Christentum? Und meistens wird das in Verbindung gebracht mit den 10 Geboten, weil das ja in der Bibel steht, oder? Und das wissen die meisten. Da gibt es so 10 Gebote und wenn jemand diese 10 Gebote hat, glaubt und umsetzt, dann gehört der zum Christentum. Das ist so die allgemeine Meinung. Höre ich manchmal auch so. Und dann habe ich doch im IDEA im gleichen Heft gelesen, in Texas, in der USA natürlich, da gibt es jetzt ein Gesetz, ganz neu, in jedem Schulzimmer müssen gut sichtbar die 10 Gebote aufgehängt sein. Bei uns werden die Kreuze abgehängt und dort hängen sie die 10 Gebote auf. Warum? Ja, man ist in einer christlichen Gesellschaft. Da gehört das dazu. Und so ist es aus meiner Sicht so mit der Allgemeinheit. Die 10 Gebote, die sind wichtig und die charakterisieren den christlichen Glauben. Und wer an diese Wichtigkeit und an die Richtigkeit dieser 10 Gebote glaubt und sie möglichst auch umsetzt in seinem Leben, der ist dann dem Christentum zugehörig. Genau. Nun gibt es ja viele Menschen, die sagen, ich gehöre dem Christentum an. Und die leben überhaupt nicht nach diesen 10 Geboten, nicht wahr? Aber jetzt mal angenommen, diese 10 Gebote sind wirklich wichtig und so, dass wir sie umsetzen, wenn das wirklich wahr ist. Was würde das für einen Unterschied machen in deinem Leben? Was würde das für einen Unterschied machen im Leben von Putin? Von Trump? Von Netanyahu? Hoffentlich würde das einen Unterschied machen, oder? Wie würde die Welt aussehen, wenn alle nach diesen 10 Geboten leben würden? Ich meine, sie würde anders aussehen. Ich bin in meiner Bibellese jetzt gerade durch die beiden Bücher Könige hindurch. Und das ist sehr interessant, diese Königsgeschichten vom Volk Israel. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Und der Nächste, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Dann kam der Nächste, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Dann kam der Nächste, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Das war ein Auf und Ab und mehr dann ein Ab gegen den Schluss. Und da liest man dann die Konsequenzen. Wenn ein guter König da war, dann hatte das gute Konsequenzen meistens. Und wenn ein böser König da war, dann mobilisierte Gott seine Propheten. Und die hatten dann die wunderbare Aufgabe, da das irgendwie wieder zurechtzurücken oder versuchen wenigstens. Und dann habe ich mir auch plötzlich die Frage gestellt, inwiefern, wenn ich das für mich lese und er tat, was recht war oder was böse war in den Augen des Herrn, wie kann ich das in mein Leben nehmen? Oder wie kann das auf Menschen übertragen werden, die mit Jesus Christus unterwegs sind? Kann man das einfach so eins zu eins übernehmen? Du tust gerade, was böse ist in den Augen des Herrn. Ja, und dann? Oder wir tun sowieso nur, was gut ist in den Augen des Herrn, oder? Schön wär's, ja. Nicht wahr? Gottes Maßstab damals und im Besonderen jetzt beim Volk Israel, das war ja das Folgende. Dieser Bund am Sinai, der basiert auf diesen 10 Worten, auf diesen 10 Geboten. Das ist doch klar. Und aus diesem kamen dann noch viele andere praktische Lebensregeln. Man sagt, es hat über 300 solche Regeln, die man einhalten muss. Und wenn wir lesen, er tat, was recht war oder was böse war in den Augen des Herrn, dann meine ich, dass das vor allem auf das erste Gebot zielt, nämlich du sollst den Herrn ehren, du sollst ihm vertrauen und so weiter. Weil alles andere, das kam ja dann aus dem Entweder-Oder. Entweder vertraute er dem Herrn, dann machte er, was er wollte, was Gott wollte, oder er vertraute ihm nicht und dann tat er eben nicht, was Gott wollte. Das war also dieses erste Gebot sehr, sehr wichtig. Und nicht, dass die anderen neun auch wichtig wären, aber irgendwo hat das für mich so diese Kanalisationsfunktion. Und jetzt, wenn nun schon Könige, also Führer eines Volkes, gut oder böse in den Augen des Herrn handelten, dann hat er ja das Folgen, weil die waren Vorbilder und die sagten, wie es läuft im Land. Und so geht es eben auch bei uns. Also ich meine jetzt nicht hier bei uns, ihr müsst nicht immer schauen, wie mache ich es und so. Das kommt nicht immer gut raus, denke ich. Aber so ganz allgemein, was die Regierung sagt, was der Präsident macht und so weiter, das wird dann vom Volk aufgenommen und so wird man dann geprägt. Und jetzt können wir uns fragen, wie ist das bei uns? Haben wir auch solche 10 Gebote? Oder nehmen wir diese 10 Gebote ernst? Und was ist, wenn wir versagen und ein Gebot übertreten und so weiter und so fort? Kommt dann Gott auch mit seinem Prophet und sagt, du hast gesündigt und jetzt und so weiter? Wie stehen wir? Diese Fragen, die beschäftigen mich oft. Und hier knüpft eben Paulus wunderbar an, und zwar im Römerbrief und auch im Galaterbrief. Und anscheinend war das nicht nur heute meine Frage oder die Frage, die auch oft gestellt wird, sondern war auch bei ihm oft eine Frage. Und hier lesen wir dann im Römerbrief, Kapitel 7. Wisst ihr nicht, liebe Brüder und Schwestern, wisst ihr nicht, ihr wisst es doch, ich spreche doch zu solchen, die das Gesetz kennen, also diese Gebote, die kennt ihr doch, oder? Dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Also diese Frage, nicht wahr? Ihr wisst doch das. Das Gesetz, das herrscht über dir, solange du lebst. Natürlich, solange wir hier in der Schweiz leben, sollten wir uns den Gesetzen dieses Landes unterordnen. Wenn wir dann gestorben sind, müssen wir das nicht mehr machen. Witz. Und dann kommt eine Erklärung, denn die verheiratete Frau ist durch Gesetz an den Mann gebunden. Er erklärt dann dort am Hand der Ehe, dass eben, wenn dann der Mann gestorben ist, diese Frau wieder frei ist, um jemand anderen zu heiraten, und vorher war sie nicht frei. Eben, man ist gebunden, man wird beherrscht von diesem Gesetz. Diese Frau, die stand unter der Herrschaft des Mannes. Und dann sagt er, also seid auch ihr, liebe Geschwister, dem Gesetz getötet worden. Das haben wir letztes Mal schon gehört. Das wird dann durch die Taufe ausgedrückt, indem ich sage, Jesus Christus ist für mich gestorben und das ist auch mein Tod, ich sterbe auch und ich habe dann die Auferstehung und so weiter und so fort. Und dann kommt der Vers 6. Jetzt aber sind wir vor dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, in dem wir festgehalten wurden, sodass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht mehr in dem Alten des Buchstabens. Dieses Wortpaar wieder, nicht wahr? Die Neuheit, das Neue des Geistes und das Alte des Buchstabens. So wie der neue Mensch und der alte Mensch, die neue Schöpfung, die alte Schöpfung, das neue Leben, das alte Leben. Wir haben das vielleicht noch so ein bisschen in unserem Kopf oder Herzen vom letzten Mal. Und über diese Dinge möchte ich mit euch kurz nachdenken. Wir gehen noch einmal in dieses Beispiel der Ehe. Nicht wahr? Denn die verheiratete Frau ist durch das Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt, solange der Mann lebt. Sie ist gebunden, sie ist so wie eingesperrt. Und ich möchte jetzt nicht sagen, die Ehe ist ein Käfig. Das möchte ich damit nicht sagen, wirklich. Ich sage das ganz deutlich. Es ist nur ein Bild, um das zu verdeutlichen. Die Frau ist an den Mann gebunden durch den Bund. Gott hat mit dem Volk Israel einen Bund geschlossen und das Volk Israel war gebunden an diesen Bund. Konnte nicht einfach ausbrechen. Natürlich konnte schon, aber das hatte dann eben Konsequenzen. Und diese Gebundenheit an den Mann hatte für eine Frau die Konsequenz, wenn sie Ehebruch begangen hatte, dass sie dann die Sanktionen eben auf sich nehmen musste, Tod durch Steinigung. Der Bund zwischen Frau und Mann, der darf nicht gebrochen werden, sonst droht diese Strafe. Das war damals so. Und darum dieser Vergleich. Gebunden bedeutet auch gefangen oder unfrei sein oder auch versklavt sein. Man muss diesem Gesetz unbedingt dienen. Ob du das willst oder nicht. Das ist für mich Sklaventum. Ein Mensch, der an das Gesetz Gottes gebunden ist, ist diesem Gesetz verbunden, schön ausgedrückt, oder versklavt, ein bisschen weniger schön ausgedrückt. Und dann schreibt Paulus, jetzt sind wir aber losgemacht. Wir sind befreit. Wir sind freigekommen. Wir sind frei von diesem Gesetz. Beim Beispiel, wenn der Mann stirbt, dann wird die Ehe aufgelöst. Und die Frau steht nicht mehr unter der Herrschaft des Mannes. Damals. Das ist immer damals. Aus dem kann man nicht ein Ehebild für heute ableiten. Also man kann es schon ableiten, man muss es aber gut interpretieren und auf die heutige Zeit übertragen. Das wollte Paulus nicht damit, er wollte nur ein Beispiel machen. Wenn der Mann gestorben ist, dann ist die Frau frei und sie kann wieder heiraten. Sie begeht dann keinen Ehebruch und sie muss keine Strafe fürchten. Und dieses Bild nimmt Paulus auf und sagt, genau so ist es mit dem Gesetz. Das Gesetz wurde von Gott gegeben. Und ihr als Israeliten, ihr als Juden, sagte er dazu, ihr wisst doch, was das Gesetz ist, ihr seid daran gebunden, solange ihr lebt. Solange der Mensch lebt, ist er an dieses Gesetz gebunden. Und jetzt, sagt er, aber jetzt seid ihr gestorben. Und darum seid ihr von diesem Gesetz befreit. Ihr seid gestorben in Christus. Und ihr seid auferstanden zu einem neuen Leben. Ihr habt eine Befreiung erlebt. Eine Befreiung von dieser ständigen Drohung, wenn ich sündige, dann muss ich sterben. Weil das war so. Wer sündigt, muss sterben. Wir sind befreit von dieser Drohung. Weil wir eben mitgestorben sind mit Jesus und mit auferstanden sind. Wir sind begnadigt. Wir haben Begnadigung erlebt. Nicht wahr? In einem Rechtsfall wird ein Urteil gesprochen. Und der Rechtsfall heißt, du hast gesündigt und du musst sterben. Das ist über jeden Menschen auf dieser Welt ausgesprochen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich nehme die Strafe auf mich und darum begnadige ich dich. Ohne Urteil ist Begnadigung wertlos. Es muss ein Urteil da sein, damit Begnadigung geschehen kann. Und so sind wir jetzt begnadigt und frei. Nicht wahr? Und es gibt noch etwas viel, viel Schöneres. Römer 8, Vers 1 heißt es, also gibt es nun keinerlei Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind. Wir sind unverurteilbar. Wir können nicht mehr verurteilt werden nach diesem Gesetz. Ist das nicht großartig? Und ich weiß, da oben gibt es Stimmen, die wollen einem immer wieder einreden. Das hast du falsch gemacht. Du bist schuldig. Die kenne ich, die Stimmen. Und ich weiß, dass es da einen Widersacher gibt. Der verklagt uns immer wieder bei Gott. Aber wir sind unverurteilbar, weil das die Begnadigung ein für alle Mal geschehen ist. Menschen, die an Jesus glauben, sind so mit seinem Wesen und seinem Wirken verknüpft, dass sein Tod ihr Tod ist und seine Auferstehung ihre Auferstehung ist. Das Alte ist vergangen und das Neue ist geworden. Der alte Mensch ist gestorben und es ist ein neuer Mensch geworden. Eine neue Schöpfung wurde erschaffen. Wer mit Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, hat diesen Geist von Jesus, diesen Heiligen Geist erhalten. Und dieser Geist bewirkt Neuheit des Lebens und eben Neuheit auch des Geistes im Menschen drin. Und er bewirkt, dass wir in dieser Neuheit leben können. Nicht wahr? Unser Heilsmittel oder unser Lebensmittel ist nicht mehr das Gesetz. Habe ich alles erfüllt? Ja. Dann lebe ich. Das ist nicht mehr das, sondern, das ist nämlich die Altheit des Buchstabens, sondern unser Heilsmittel ist der Geist. Er gibt uns Freiheit. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Zur Freiheit. Und darum können wir sagen, flieg, lebe, lebe in dieser Freiheit von Christus. Wie macht man das? Das ist so die Frage, nicht wahr? Was macht das für einen Unterschied, wenn ich jetzt sage, oh ja, Neuheit des Geistes habe ich empfangen und jetzt, Achtung, fertig, los. Was mache ich dann? Wie setze ich das um? Muss ich mir da speziell Mühe geben oder speziellen Regeln folgen, einem anderen Gesetz und so weiter? Kann man sich ja alles fragen. Paulus schrieb an die Epheser 4,23, lasst einen neuen Geist euer Denken bestimmen. Lasst diesen Heiligen Geist so wirken, dass ihr erneuert werdet in eurem Denken. Und vom Denken her kommt dann eure Haltung und von der Haltung kommt dann euer Tun. Lasst den Geist wirken, damit ihr ein neues Denken bekommt. Die Neuheit des Geistes. Die gibt es erst, seit der Heilige Geist gekommen ist, da am Pfingsten. Vorher gab es das noch nicht in dem Maß. Das ist die Verheißung des Vaters, dieser Heilige Geist. Und der wurde mit Kraft und mit Feuer auf die damals Gläubigen ausgegossen. Und seither ist diese Neuheit des Geistes für alle verfügbar, die Jesus Christus nachfolgen. Und sie ist auch angesagt. Lebe im Geist und nicht mehr in der Altheit des Buchstabens, bitte. Und ich will damit nicht sagen, die Bibel braucht ihr jetzt nicht mehr. Das sage ich nicht. Aber das Gesetz, das in der Bibel aufgeschrieben ist, das kann uns nicht mehr verurteilen. Aber wir können das Gute nehmen und danach leben. Wir dürfen in der Liebe Gottes leben. Da kommen wir auf diese Frage zurück von den 10 Geboten. Und nicht wahr, gilt jetzt das, die 10 Gebote, oder gilt das nicht mehr? Gilt der Buchstabe oder gilt jetzt der Geist oder beides zusammen? Oder was heißt jetzt Gesetz und was heißt Freiheit? Jesus hatte natürlich eine sehr dezidierte Meinung dazu. Er sagte zum reichen Jüngling, willst du aber ins Leben eingehen, so halte die Gebote. Ups, sagte Jesus. Aber andererseits kam ein Gesetzeslehrer zu ihm und zu dem hat er gesagt, was steht im Gesetz geschrieben, was liest du da? Der antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und Jesus sagte zu ihm, gut so, mach das, setz das um. Punkt. Und ich denke, Jesus hat die 10 Gebote nicht einfach aufgehoben, aber er hat gesagt, wenn du Gott liebst, deinen Nächsten liebst und dich selbst auch liebst, dann bist du fähig, alles andere auch zu tun. Darin ist das Gesetz erfüllt, sagt er. Wenn du liebst, ist das Gesetz erfüllt. Das steht schon in dem Gesetz der Israeliten. Und insofern dürfen wir davon nehmen und sagen, jawohl, das möchte ich umsetzen. Heiliger Geist, was bedeutet das in meinem Leben? Wie kann ich meinen Mitmenschen, der mir so Arges tut, wie kann ich ihn lieben? Wie kann ich meine Ehefrau lieben? Wie kann ich meine Gemeinde lieben? Wie kann ich meine Schwester, meinen Bruder, der so komisch ist, lieben? Wie geht das? Wie kann ich unseren Obersten oder was auch immer lieben und so weiter? Und wenn wir dort mit dem Geist Gottes unterwegs sind, dann bin ich ganz sicher, dann werden wir das erleben. Ich bin befähigt, diese Neuheit des Geistes in der Liebe Gottes umzusetzen. Ich kann auch nicht anders als die 10 Gebote umsetzen, weil da drin ist die Liebe. Du sollst nicht stehlen. Ja, wenn ich meinen Mitmenschen liebe, dann nehme ich mir ja nichts von ihm, ohne dass ich ihn frage. Ist ja logisch. Und so weiter. Die 10 Gebote sind eben keine Checkliste für mein möglichst fehlerloses Leben. Die Liebe darf unsere Leitlinie sein. Und damit werden wir dann alle Gebote erfüllen. Und der Geist, der gibt mir die Freiheit zu leben. So wie ich will, so wie es mir passt, so wie es in meinem Umfeld auch möglich ist. Und da gibt es diese Leitlinie der Liebe. Und die Liebe Gottes ist ja bekanntlich ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Wir sind befähigt zu lieben. Wir können die Neuheit des Geistes auch als ein Leben in der Gnade Gottes anschauen. Wenn ich an diese Könige zurückdenke, die da Gutes taten oder Böses taten, und wenn ich jetzt in der Neuheit des Geistes lebe, dann bin ich doch fähig, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, etwas zu tun, das recht ist in den Augen des Herrn. Und eben, das gelingt uns ja nicht immer. Leider. Also mir nicht, vielleicht dir, aber mir gelingt das nicht immer. Was geschieht, wenn ich trotzdem versage? ich bin grundsätzlich begnadigt. Für alles, was ich getan habe, für alles, was ich tue und für alles, was ich noch tun werde, bin ich grundsätzlich begnadigt. Und das ist kein Freibrief, mach, was du willst, gehe hin und sündige. Das ist kein Freibrief. Aber ich bin begnadigt und darf das in meinem Inneren mittragen. Obwohl wir leider immer noch fähig sind zu sündigen, auch wenn wir es gar nicht wollen, obwohl wir manchmal böse Dinge tun, dann darf ich jederzeit die Vergebung Gottes in Anspruch nehmen und sagen, ich bin begnadigt, nicht wahr, Vater? Ich darf zu Gott kommen. Sagen, Vater, ich bin versuchbar, aber ich bin nicht mehr verurteilbar. Bitte vergib mir. Hilf mir durch deinen Geist, dass ich der Versuchung besser und mehr Widerstand leisten kann. Weil ich will doch so leben, dass es dir gefällt. Ich will's tun. Ich darf in dieser Gnade Gottes leben. 2. Korinther 3, Vers 17. Halleluja! Der Herr aber, das ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Leben in der Freiheit Gottes. Ich habe letzten Sonntag gesagt, wenn der Geist Gottes in seiner ganzen Fülle in uns drin ist und wirken könnte, dann würden wir das als Menschen gar nicht ertragen. Ich möchte das präzisieren. Felix hat mich darauf aufmerksam gemacht. Der Geist wohnt immer mit seiner ganzen Fülle in uns. Aber Gott sei Dank wirkt er nicht immer in seiner ganzen Fülle, weil unser menschlicher Körper ist für diese himmlische Herrlichkeit nicht gemacht. Das erklärt für mich, dass manche Menschen anfangen zu zittern oder umfallen oder sonst irgendwelche kuriosen Dinge tun, wenn der Geist wirklich auf sie kommt und wirkt. Aber das ist nur so eine äußere Manifestation. Ich wünsche mir, der Geist würde viel stärker immer hier bei uns und in euch und in mir wirken. Das wünschte ich mir. Es braucht nicht Manifestationen. Das braucht es wirklich nicht. Wenn sie da sind, sind sie halt da. Aber ich wünsche mir, dass wir mehr von diesem Geist und in dieser Freiheit des Geistes leben können. Nicht wahr? Johannes, als er da in den Thronsaal kam und Jesus sah in der Offenbarung, was geschah? Er fiel um wie tot. Der hat das nicht ertragen. Und auch Jesaja, als er da im Thronsaal war, weh mir, ich vergehe. Wirklich, es ist kraftvoll, diese Herrlichkeit Gottes. Der Geist Gottes kam an Pfingsten mit Brausen auf die Gläubigen, mit Feuerflammen und mit Kraft. Und dann sprachen sie alle möglichen Sprachen. Ein Hörwunder, ein Sprachenwunder. Und der Geist bewirkte oft auch, dass die Menschen in neuen Sprachen beteten, sprachen und so weiter. Der Geist bewirkte zum Beispiel, dass Paulus blind wurde. Wusstet ihr das? Das war wichtig, dass er blind war, damit er Jesus in sich erkennen konnte. Der Geist bewirkte Heilungen. Der Geist gab Mut einem Ananias, geht zum Paulus. Der Geist Gottes gibt Kreativität, er gibt Weisheit, er gibt Strategie für die Missionierung der ganzen Welt damals. Wow, die hatten es drauf. Er gab und gibt Gunst bei Königen, beim Chef. Er schenkt Geduld und Kraft in Anfechtungen. Der Geist gibt Inspiration. Der Geist wirkt so viel Gutes. El Casa, die haben Mut, weil es ist nicht einfach, in dieser Zeit ein christliches Hotel zu eröffnen. Aber die haben eine Vision. Wir wollen einen Ort bieten, El Casa heißt Haus Gottes. die wollen einen Ort anbieten, wo Menschen Gott begegnen können. Ich werde mit einem Freund, zusammen mit Barbara und einem Team, dann im Herbst, auch im November, ein Seminar machen, ein Erlebnisseminar, sage ich jetzt mal. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Die Flyer habe ich dort aufgehängt. Wir wollen auch Gottes Herrlichkeit mehr erleben. Leben in der Neuheit des Geistes, oder einfach gesagt, Leben im Geist, das heißt, lass den Heiligen Geist machen, was er will in deinem Leben, was im Sinn von Gott ist. Flieg mit dem, was er tut. Lass dich erfüllen von der Kraft und dann lebe in dieser Freiheit, in aller Kreativität, in aller Liebe. Geh deinen Weg. Gott zeigt dir deinen Weg. Das ist vielleicht nicht unbedingt ein Weg, der mit Erfolg, mit Ansehen oder Reichtum gekrönt ist, aber es ist dein Weg. Gott möchte ihn dir zeigen und mit dem Geist gehen. Dann tu das Werk, das Gott dir aufträgt, weil nur du kannst es tun. Vielleicht ist es nicht das, was am naheliegendsten ist oder was am einfachsten oder am bequemsten ist. Ich möchte dich einfach bitten, tu, was der Geist dir aufträgt. Sag das Wort, das von Gott her die Wahrheit ist und nicht nur das, was gut ankommt, was vielleicht leicht über die Lippen kommt. Oder was andere auch einfach sagen würden, sag das, was Gottes Geist dir sagt, dass du sagen kannst und sollst. Und dann verhalte dich so, dass es eben Gott die Ehre gibt und nicht, wie es einfach normal ist. Oder schmerzlos sich überall durchschlängeln. Oder wie es andere von dir erwarten. Verhalte dich so, dass es Gott die Ehre gibt. Ich überlege mir manchmal, wenn ich im Lobpreis bin mit Menschen, das ist hier oder an anderen Orten, ich überlege es mir gar nicht mehr, was denken die anderen? Es geht um mich und meinen Gott. Und natürlich kann ich mich auch so benehmen, dass es Gott Unehre tut und alle anderen stört. Das meine ich nicht damit. Aber wir haben die Freiheit, mit unserem Gott unterwegs zu sein. Lebe in dieser Freiheit, die der Heilige Geist dir gewährt. Nutze sie, nutze doch diese Freiheit. Achte nicht auf die Meinung von anderen oder auf die Reaktion von anderen. Wenn du im Heiligen Geist handelst, dann handelst du in der Liebe Gottes, weil diese Liebe ist eben durch ihn ausgegossen in dein Herz. Diese zwei, die gehören zusammen, untrennbar. Ich möchte abschließen, wieder mit Römer 8, Vers 6 vom Anfang. Was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Was aber der Geist will, bringt Leben und Frieden. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir den Geist empfangen haben, den Heiligen Geist in uns. Vielleicht realisieren wir das gar nicht so richtig, aber es ist wahr, du bist in deiner ganzen Fülle da bei uns. Und ich bete, Jesus, dass wir dieses Leben in der Freiheit des Geistes erleben können, nutzen können. Zeig uns den Weg, den wir gehen können. Zeig uns die Werke, die du bereitet hast. Sag uns, was wir in entsprechenden Situationen sagen und antworten können. Und hilf uns, dass wir uns so verhalten, dass es dir die Ehre gibt. Und wenn das der Fall ist, Vater, dann sind doch Menschen da, die das sehen, hören, spüren und dann etwas von dir erleben. Und das möchten wir, dass das geschieht. Herr, wir möchten in Freiheit leben und bitten dich, Geist Gottes, bewege dich in uns und durch uns. Wirke du. Wir danken dir. Amen. Amen. Halleluja. Seid herzlich gesegnet, liebe Geschwister.